Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne. Mein Name ist Steffi.
Und mein Name ist Micha. Hallo zusammen.
Wo erreiche ich dich heute?
Im schönen Königstein.
Wo ist das denn?
Im Rhein-Main-Gebiet, nördlich von Frankfurt. Im Taunus.
Sehr schön. Ist es da genauso kalt wie hier in Hamburg?
Ich denke mindestens so kalt, wenn nicht kälter.
Okay, also hier sind wir mal kurz vorm Frost, habe ich das Gefühl. Ja, da hast du ja Glück. Ich weiß ja aus verlässlicher Quelle, dass du diesmal nicht mit der Bahn unterwegs bist. Und da kommen wir schon zu unserem Thema. Denn heute haben wir quasi einen Verbraucher-Podcast mitgebracht, wenn man so möchte. Es geht nämlich um die Deutsche Bahn. Der Podcast heißt Teurer fahren. Micha.
Genau.
Ich habe jetzt ein bisschen süffisant gesagt, Verbraucherpodcast, ganz so ist es ja nicht. Aber worum geht es und was ist das für ein Format und wer macht diesen Podcast? Von wem ist der?
Teurer fahren ist eine sechsteilige Story vom Podcast Radio Detektor FM, Radio 1, vom RBB und vom SWR. Und wird erzählt vom Teurer Wohnen Rechercheteam. Wer diesen Podcast nicht kennt, Teurer Wohnen, das ist ein preisgekröntes Format, das sich um den Wohnungsmarkt dreht. Und die Macher dieser Podcast-Serie haben das Thema gewechselt. Jetzt geht es nicht mehr um teuren Wohnraum, sondern um das teure Fahren mit der Deutschen Bahn.
Genau, das ist die zweite Staffel, also erschienen 11. Dezember und quasi wöchentlich eine Episode immer donnerstags. Und es sind aktuell, jetzt wo wir aufzeichnen, 4 Episoden raus. Die Reportage, dieses Feature wird gemacht von den beiden Journalistinnen Johanna Voss und Charlotte Thielmann. Die werfen die Frage auf, das so ist das übergeordnete Thema, würde ich sagen, wie es sein kann, dass das Bahnnetz so kaputt gehen konnte, dass es jetzt 41 geplante Generalsanierungen braucht und versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Und quasi der Podcast geht los mit dem Start des ersten Abschnitts der Bahnsanierung, der sogenannten Riedbahn, die jetzt kurz vor Weihnachten fertig wurde.
Also es ist ganz plastisch beschrieben, die Situation in Südhessen, in einem Festzelt in Gernsheim, wo Reden gehalten werden vom Bahnchef Lutz und vom Verkehrsminister Wissing, damals noch FDP. Und dann begeben sich die beiden Hosts des Podcasts quasi auf ihre Recherchereise und landen erstmal in Zwingenberg.
Genau, einem kleinen Ort auf dieser Bahnstrecke. Und die erste Episode heißt auch Auf der Suche nach dem verlorenen Gleis. Was hat es damit auf sich?
Ja, das suchen sie in Zwingenberg und das verlorene Gleis, damit sind die vielen Überholgleise gemeint, die früher ein Standard gewesen sind, damit langsamere Züge quasi anhalten können, um schnellere Züge vorbeizulassen. Und diese Art von Gleis ist an vielen Stellen verschwunden aus Kostengründen, weil für ein Überholgleis braucht man mindestens 2 Weichen. Und Weichen sind teuer und die wollte man einsparen.
Das Lustige ist ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, sie finden ja dieses Gleis, ne? Irgendwo zugewachsen im Gebüsch.
Ja, zumindest das Schotterbett ist noch da, ne? Vielleicht hat jemand den Metallschrott geklaut, wie auch immer. Vielleicht liegt das Gleis auch noch da. Aber das Wichtige ist ja, dass die Weiche weg ist.
Genau, und dass einfach dieses Gleis seine ursprüngliche Funktion, was ja auch half eigentlich, sowas wie einen Bahntakt auch besser einzuhalten oder die Bahn pünktlicher ankommen zu lassen, dass auf die verzichtet wurde im Laufe der Zeit. Und wie ist es dazu gekommen?
Ja, im Prinzip als Folge der Gründung der Deutschen Bahn AG 1994. Weil man angefangen hat, die Bahn wie ein Unternehmen zu führen zu wollen und das nicht sauber durchgehalten hat. Und im Prinzip ist hier über die Zeit das Schlechteste passiert, was politische Einflussnahme auf der einen Seite und einseitige Sparmaßnahmen auf der anderen Seite schaffen können.
Was ich auch sehr spannend finde, was Sie da erzählt haben in der ersten Episode, ist, dass der Bahnhof Zwingenberg, ein sehr schönes Gebäude, gar nicht mehr als Bahnhofsgebäude funktioniert, sondern verkauft wurde an einen britischen Investor. Und das ist auch nicht der einzige Bahnhof, den dieser britische Investor gekauft hat. Das finde ich auch sehr interessant. Also es geht wirklich viel auch um Einsparungen und fragwürdige Verkäufe oder einfach
Privatisierung.
Ja, Privatisierung, genau.
Ja, also es ist, glaube ich, für jeden was Neues dabei in diesem Podcast, weil selbst wer denkt, dass er einigermaßen up-to-date ist, was so die Hintergründe der Bahnmisere angeht, und ich hätte mich da durchaus zumindest aus einer Laiensicht dazu gezählt, man erfährt wirklich hier in jeder Episode was Neues und viele Dinge kann man auch einfach nicht glauben.
Ja, was ich sehr interessant auch finde, ist die Art und Weise, wie dieser Podcast aufgebaut ist. Wie wir auch am Anfang gesagt haben, ist es ja ein Feature. Und also es ist sehr kleinteilig. Sie schneiden verschiedene Themen an und beleuchten es auch aus verschiedenen Perspektiven. Aber sie sind auch unterwegs bei Leuten aus unterschiedlichen Bereichen. Unter anderem treffen sie Thomas und Michael. Was sind das für zwei Vögel?
Ja, das eine ist ein früherer Stellwerksleiter und das andere ein früherer Verkehrsplaner, die für die Bahn gearbeitet haben beide. Und die erzählen quasi aus erster Hand, wie Infrastruktur kaputt gegangen ist, auf Verschleiß gefahren wurde und halt so stark, dass eben diese Vollsperrungen dann notwendig sind, weil diese Generalsanierungen bedeuten ja Vollsperrungen.
Ja, also die erzählen ja auch von, ich glaube, es ist der Michael, der... Oder ist es der Thomas? Ist auch fast egal. Einer von beiden führt halt eine Liste von allen Störungen. Und eine der häufigsten, die er aufgeschrieben hat, ist eine Kabelstörung. Und dann fragen auch die Journalistinnen so, was für Kabel sind denn das? Und er sagt, ah, oh, es kann alles Mögliche sein, ne? Es kann hier, also Stromkabel werden quasi für fast jede Funktion da benutzt, ne? Und er betet dann darunter, welche Art von Kabel da möglicherweise kaputt gehen konnte und dafür sorgt, dass es wieder zu einer Verspätung oder zu einem Ausfall sogar kommt. Also finde ich auch ganz drollig, die beiden Herren, wie sie so erzählen.
Ja, das setzt sich fort auch in den anderen Episoden, dass hier wirklich es einen schönen Mix gibt zwischen Promis, also Zeitzeugen im Prinzip aus der Politik beziehungsweise aus der Bahnführung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die normalen Bahnmitarbeiter, die auch ja nach Jahrzehnten noch erzürnt sind, dass Entscheidungen getroffen wurden, die wahnsinnig viel Geld gekostet haben und eigentlich gar nichts bringen. Und in Summe baut sich da eben ein Bild auf von politischen Entscheidungen, weil irgendwie zwei Männer Freunde sind. Konkret in der Folge 2 geht es um die Neubaustrecke zwischen Berlin und München.
Genau.
Und
das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8.
Ja, genau. Da könnte man jetzt erstmal denken, ja, ist doch super. Der Strecke ist die Bahn doch jetzt eigentlich das bessere Verkehrsmittel. Also erst recht, seitdem es in Berlin den neuen Flughafen BER gibt, der so weit entfernt ist von der Stadt. Der Münchner Flughafen liegt ja eigentlich auch nicht in München. Dann erfährt man, dass eigentlich diese Strecke noch viel schneller zu bewältigen wäre, wenn man die Route eben direkt verlegt hätte. Und sie wäre viel, viel kostengünstiger gewesen, denn sie hat ein wahnsinniges Geld gekostet.
Ja, oder man sollte andersrum einfach erzählen, dass es die teuerste Strecke ist, die jemals gebaut wurde, die auch immer noch nicht fertig ist übrigens. Und dass die doppelt so teuer ist als der BER. Und die beiden Damen schauen sich das halt so an auf der Karte und sagen so, Berlin-München, listen so ein paar Zwischenstopps ein und sagen, warum gibt es eigentlich einen Halt in Erfurt? Es liegt gar nicht auf der Strecke, mitten durch den Thüringer Wald. Und da ist ja das nächste Problem, Thüringer Wald, viele Tunnel, viele Brücken, also insgesamt 27 Tunnel und 37 Brücken. Das ist der absolut mit Abstand teuerste Abschnitt der ganzen Strecke und versuchen der Sache auch auf den Grund zu gehen, zeigen es auch dem Verkehrsplaner und sagen so, hätten sie das so geplant, und man wollte das gar nicht so planen, aber es ist ein rein politischer Wille gewesen.
Genau, also wenn damals nicht Jürgen Vogel Thüringen regiert hätte, von der CDU, Parteifreund vom damaligen Kanzler Helmut Kohl, jetzt könnte man ja denken, reicht da die Parteifreundschaft? Nee, es war wohl auch eine Männerfreundschaft. Denn Sachsen war ja auch von der CDU regiert, damals schon, allerdings von einem Intimfeind von Helmut Kohl, nämlich von Kurt Biedenkopf. Und so kann man dann erklären, dass die Neubaustrecke eben nicht von Berlin über Gera, Leipzig nach München führt, sondern über Erfurt.
Ja, krass, also wirklich krass. Und wie man auch als Essenz rausnehmen kann, da haben zwei Männer eine Idee und die ziehen das einfach durch.
Genau. gegen alle Widerstände und interessanterweise
Steuergelder in Milliardenhöhe.
Ja, schon damals, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, was das heute kosten würde. Und interessanterweise ist es ja aber auch nicht dann irgendwie korrigiert worden durch Rot-Grün ab 1998, sondern verlängert worden oder quasi, ja, man hat es halt durchgezogen. Die Beispiele für diese Art von Entscheidungen, die gibt's halt zuhauf. Hm. Und eine Strecke so zu bauen, wie irgendwie man eine Modelleisenbahn baut, dass das möglichst mit vielen Tunneln und keine Ahnung was ist und interessant aussieht, das ist sicherlich als Hobby eine schöne Sache, aber in Real Life doch wirklich absolut verrückt. Weil ich habe mir gemerkt, dass die direkte Strecke Berlin-Gera-Leipzig-München nach dem befragten Verkehrsplaner, der damals schon geplant hat, irgendwie 3 Tunnel gehabt hätte von einer maximalen Länge von 1 Kilometer.
Naja, und jetzt sind es 27.
Genau, und dazu kommt ja noch, dass Tunnelbauten, weil die halt so aufwendig sind, auch ein Vielfaches an CO2 freisetzen. Also es ist unter Zeitaspekten, unter Umweltaspekten, es ist einfach eine totale Fehlentscheidung.
Und wie viel Geld da einfach versenkt wurde. Und wie gesagt, das kostet noch Geld, weil die Strecke ist immer noch nicht final ausgebaut. Was mir auch nicht so bewusst war. Ich bin ja auch schon ein paar Mal diese Strecke gefahren, gar nicht so selten. Auf jeden Fall ist dieser Podcast, finde ich, sehr kurzweilig, weil er so kleinteilig auch ist. Also nicht einfach nur 2 Personen, die reden, so wie du und ich, sondern wirklich, ich finde, er ist sehr toll produziert einfach.
Er hat so einen Hörspielcharakter.
Ja, total.
Also er ist so ein Feature, man hört die Bahn, man hört irgendwie in den Akten da irgendwie blättern, ja, und teilweise dann von diesen Zeitzeugen auch Dokumente mitnehmen und der eine dann sagt, hier wollen Sie einen Rollkoffer haben und dann geht in diesen riesen Rollkoffer, gehen dann gerade so diese paar Dokumente, die sie mitnehmen wollen. Mhm. Also Daten sind im Prinzip genug da und genug dokumentiert und es ist auch interessant für mich zu sehen, dass viele da immer noch so engagiert sind. Aber viele frühere Bahnmitarbeiter dann auch sagen, das ist nicht mehr meine Bahn. Und zwar seit der Jahrtausendwende.
Ja, das hat man schon häufiger gehört, finde ich. Weil auch das, was die Bahn früher auch mal stand, nämlich so schon auch Verlässlichkeit. Also der Podcast fängt ja an mit einer Bahngeschichte sozusagen, so ein bisschen als Icebreaker, aber auch so ein bisschen ein atypisches Klima erstmal erzeugt. Man weiß gar nicht genau, in welche Richtung der jetzt abziehen will. Geht's ja los mit einer Geschichte aus Japan, die, glaube ich, wie war das, 12 Sekunden im Schnitt zu spät ist als im Schnitt.
Genau, also die Geschichte ist super, weil...
Mit der Schlange.
Genau, weil der japanische Hochgeschwindigkeitszug, der ist ja berühmt für seine absolute Pünktlichkeit. Dann passiert einfach Folgendes, dass eine Schlange entwichen ist in einem dieser Züge. Jemand muss die Schlange einfangen und dadurch entsteht eine Verspätung. Es ist dann so, dass eben die Fahrgäste des sogenannten Shinkansen zu Hause berichten können, Mensch, mein Zug hatte heute eine Verspätung von 16 Minuten.
Ja, das ist ja, bei denen ist es ja berichtenswert.
Ja, also meine erste Bahnfahrt dieses Jahr über eine längere Strecke hatte eine Verspätung von 55 Minuten, genau so viel, dass man keine Entschädigung bekommt. Die gibt's ja erst ab mindestens 60 Minuten, aber doch so lange, dass es sich anfühlt, als sei es eine ganze Stunde gewesen. Da ist dann wirklich Zeit weg. Und so plant ja auch jeder eigentlich in Deutschland, der viel unterwegs ist, immer mal eine Verspätung ein von mindestens 30 Minuten. Auch in dem Podcast erwähnt, dass eigentlich kein Land sowas macht wie Deutschland, jetzt hier komplett Strecken zu sperren, weil eben alles so runtergerockt ist. Sie gehen dann auch darauf ein, dass in Deutschland man sich blöderweise entschieden hat, Grüße gehen raus an den damals zuständigen Minister, auch aus Kostengründen die Hochgeschwindigkeitszüge und die normalen Regionalzüge und die Güterzüge alle auf einem Netz zu belassen. Das ist ja in Frankreich ganz anders.
Mehreren Ländern ist das anders, das stimmt, Spanien ist das auch anders. Aber auch das haben wir schon en Detail in unserem anderen Podcast erzählt, den wir euch auch verlinken, die Folge. Schlussendlich geht es ja darum, aus Vergangenem zu lernen, kann man wirklich jetzt das Ruder rumreißen und die Bahn auch mit diesen Generalsanierungen, glaube ich, weiß gar nicht, bis wann die stattfinden sollen, 2040 oder so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die Frage ist ja, kann das Ziel erreicht werden, die Bahn wieder wettbewerbsfähig zu machen? Oder, na gut, eigentlich ist sie ja Monopolistin, aber im Vergleich zu anderen Ländern, dass die wirklich wieder ein verlässliches Verkehrsmittel werden kann, wo man Zeit so planen kann, dass man nicht immer einen Puffer braucht, dass man nicht immer davon ausgehen muss, dass man einen Anschluss nicht kriegt oder dass es eben eine Stellwerksstörung oder eine Überleitungsstörung gibt oder sowas. Also die Frage ist ja, geht diese Rechnung auf mit der Generalsanierung? Weil dann hätten sie ja nach hinten raus wieder was aufholen können.
Ja, und jede einzelne dieser Sperrungen wird hohe Wellen schlagen. Also aktuell fängt es jetzt so langsam an, dass in den Medien in Berlin und Hamburg, sicherlich auch zwischen Berlin und Hamburg, das Thema der nächsten Streckensperrung, der nächsten Generalsanierung diskutiert wird. Denn ab August dieses Jahres soll die Bahn zwischen Berlin und Hamburg komplett gesperrt werden für 9 Monate. Und genau wie bei der Riedbahn in Südwestdeutschland trifft das besonders hart den Regionalverkehr. Mit Bussen irgendwie versucht man das zu ersetzen. Und das ist schon heftig.
Ja, und das betrifft ja dann, also gerade den Regionalverkehr, das trifft ja ganz viele Pendler.
Ja.
Ja.
Da gibt es so Städte wie Wittenberge beispielsweise zwischen Hamburg und Berlin, die einfach ein Stück weit davon leben, dass sie halt einen Schnellzug halt haben, zwar nicht jeder Zug, aber doch etliche, und man von dort aus eigentlich ganz gut pendeln kann nach Hamburg oder Berlin.
Mhm.
Und das geht dann einfach mal 9 Monate lang nicht.
Ja, ja, ist krass, die beiden größten Städte des Landes.
Also wenn man da Betroffene befragt, die freuen sich mit Sicherheit nicht.
Nein, und viele pendeln das ja auch, also tatsächlich auch auf der Schnellstrecke. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt ja noch nicht mal unterschiedliche Strecken für unsere Züge. Wir haben ja nur ein Netz, was das betrifft.
Und Hamburg-Berlin war ja auch erst gesperrt für mehrere Monate, weil da Sanierungen stattfinden mussten, die man nicht mehr aufschieben konnte bis zur Generalsanierung.
Ja.
Das heißt, teilweise ist da ja was gemacht worden und da war schon, ich glaube, ein halbes Jahr gesperrt. Das ist auch alles darauf zurückzuführen, dass nicht nur gespart wird an der Wartung, sondern eben auch viele Streckenabschnitte stillgelegt worden sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber der Schienenverkehr nach wie vor wächst. Und da muss man vielleicht kein Experte sein, um irgendwie auf die Idee zu kommen, dass da was nicht stimmt. Aber es ist halt wahnsinnig teuer, sowas zu korrigieren, braucht wahnsinnig viel Zeit und die Politik mischt ja weiterhin mit.
Ja, aber wird sie ja immer. Und deshalb, ne, mit Blick auf auch jetzt einen künftigen Regierungswechsel, den es ja faktisch geben wird, wird eine neue Verteilung der Verantwortlichkeiten geben, muss man sich da auch die Frage stellen, wie geht es an der Stelle auch weiter? Ne? Welche Entscheidungen werden da wieder getroffen, was die Bahnsanierung betrifft? Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit etc. Wird da Geld reingesteckt oder nicht? Ich meine, der zu erwartende Haushalt für die neue Regierung wird ja auch schwierig werden, um das gelinde zu sagen. Und werden da vielleicht weitere Sanierungspläne dann doch wieder auf Eis gelegt?
Ja, man weiß es nicht.
Ja.
Ich persönlich würde ja tatsächlich dem neuen Verkehrsminister diesen Podcast empfehlen. Wer immer das dann ist. Vielleicht wird es auch eine Ministerin, who knows, aber hoffentlich niemand von der CSU.
Ja. Ja, who knows, ne? Manchmal tauchen ja auch Leute auf, die als weg galten. Ich weiß nicht, zweite Chance für Andi Scheuer oder who knows.
Oh mein Gott.
Ja, keine Ahnung. Ramsa wird es wohl nicht mehr machen, kann ich mir nicht vorstellen.
Steffis Horror-Polit-Show.
Ja, das machen wir dann in einem anderen Podcast oder in einer anderen Episode. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen, wo es hingeht damit.
Aber dieser Podcast hier, der ist absolut hörenswert, weil der ist wirklich toll produziert, super spannend erzählt und es macht einfach Spaß, auch wenn man sich immer wieder ärgert, was da wie passiert.
Ich finde, er hat einfach einen hohen Unterhaltungsfaktor auch trotzdem. Einfach in der Art und Weise, wie er produziert wurde.
Ja,
ist echt super. Den kann man super einfach anhören, ja. Idealerweise in der Bahn. Ich würde sagen, wir sind mal gespannt auf die nächsten Episoden, die da kommen. Ne? Wir haben ihn ja noch nicht durchgehört, aber wir sind on it.
Ja, ich werde mir den auf alle Fälle bis zum Ende anhören.
Ja.
Und freue mich, dass sowas produziert wird. Also ich finde es tatsächlich auch ein super Beispiel für das, was möglich ist, immer noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Tatsächlich habe ich darüber auch nachgedacht, weil es ja schon eine intensive Recherche ist, auch die beiden machen. Was ein Privathaus kaum leisten kann, also vielleicht ein großer Verlag, ne, Süddeutsche Zeit, Spiegel, aber im Prinzip Privatsender könnten sowas gar nicht aus eigener Kraft stemmen, weil es aufwendig ist, aber natürlich bildet es dann auch viel ab zu dem Thema. Für sowas ist öffentlich-rechtliches Geld gut.
Also ich würde dir da gerne widersprechen. Ich glaube nämlich schon, dass Private das können, sie wollen nur regelmäßig nicht, weil es ihnen zu teuer erscheint.
Ja.
Weil,
widersprechen
also,
Sie.
Wenn man jetzt hier genau guckt, Detektor FM ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, als Podcast-Radio ist ja privatwirtschaftlich organisiert.
Auf jeden Fall.
Und die arbeiten hier eben mit den ARD-Anstalten oder zwei ARD-Anstalten zusammen.
Ja, die haben einige Co-Produktionen laufen, das ist nicht die erste, die ich mitgekriegt habe.
Das ist ja hier schon wirklich schön und sehr erfolgreich.
Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Meldet euch.
Folgt uns.
Genau, auf Instagram, auf YouTube und im Podcast-Player eures Vertrauens. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss.
Danke, ciao.